Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und melde mich heute wieder mit einer Community-Folge bei euch. Meine große Vision ist es, dass Mamas wieder zurück in ihre Mitte kommen, sich nicht mehr im 24/7 Dauerstress befinden und beginnen, wieder für ihre Träume und Wünsche loszugehen, unabhängig davon, was vielleicht gesellschaftliche Normen sagen oder das Umfeld vorgibt. Das sagt Community-Mama Nina, die sich mit ihrer berührenden Geschichte bei uns gemeldet hat. Bei ihrem Sohn wurde im Alter von 4 Monaten eine sehr seltene Erkrankung diagnostiziert und seither hat sich alles in ihrem Leben und besonders als Familie verändert. Sie berichtet in dieser Episode von ihrer Erfahrung und wie sie heute als Fitness- und Mindset-Coach anderen Frauen in ähnlichen Situationen hilft. Und dann würde ich sagen, hallo liebe Nina, schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja im Intro schon mal kurz angekündigt, aber sag bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Nina, ich bin Fitness- und Mind-Coach und unterstütze mittlerweile Mamas dabei, ihren 24/7 Dauerstress, Dauerhustle mittels gezielter Strategieentwicklung und Mindset-Work loszulassen, dass sie sich wieder freier fühlen können, dass sie sich wieder mehr in ihrer inneren Balance fühlen können und das auch noch ausstrahlen können, weil ich glaube, wir kennen das immer alle aus unserem Mama-Alltag, wenn da irgendwas passiert und wir kommen aus unserer inneren Mitte, unserer inneren Balance, dann spiegeln uns das teilweise unsere Kinder im Endeffekt oder wir merken einfach, wir können nicht mehr so liebevoll, so gelassen, so wertschätzend vielleicht auch mit unseren Kindern kommunizieren, wie wir das eigentlich gerne möchten. Und genau dafür gehe ich jeden Tag los und habe das zu meiner Herzensvision und Mission gemacht.
Ich kenne das gerade total und bei mir ist es nur die Periode, die reinkickt und mich aus der inneren Balance wirft. Aber ja, die Tage zurzeit sind einfach irgendwie auch ein bisschen so, man fühlt sich nicht so wirklich wie man selbst. Und gerade wenn ich jetzt an diese Kleinkindphase zurückdenke oder Babyphase auch, da gab es schon so Momente, wo ich dachte, okay, wirst du irgendwann mal wieder normal im Kopf oder bleibt es jetzt? Geht dieser Nebel auch irgendwann mal wieder weg? Witzigerweise, wir haben eigentlich ein Kind, das jetzt relativ gut schläft mittlerweile. Das war nicht immer so. Und wir hatten jetzt aber, also ich sag immer, im Geburtstagsmonat ist immer ganz viel los. Da passiert viel Entwicklung. Und es schläft gerade wieder so beschissen. Und ich glaube, es stellt sich auch was mit dem Mittagsschlaf um. Und jetzt hatten wir so 4, 5 Nächte, die wieder so waren wie damals in der Schlafregression, ne? So mit 1,5, 2 Stunden wach und so weiter. Ich dachte mir so, Gottes Willen, wie hast du das denn wochenlang überlebt? Ich fühle mich jetzt schon nach 4 Nächten wieder, als wäre ich nicht mehr Herr meiner Sinne. Also ich kann das total verstehen und es ist auch voll schön, dass du dir das zur Mission gemacht hast. Kommt ja aber nicht nur von ungefähr, denn du hast ja auch eine ganz besondere Geschichte. Du bist ja auch eine Community-Mama, sage ich jetzt mal, die sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, sie möchte da gerne was erzählen. Und jetzt wird mich mal interessieren, was ist denn deine Geschichte?
Ja, sehr gerne erzähle ich ein bisschen was. Und ich glaube, man geht ja in so eine Schwangerschaft oder auch in diese Kinderplanung rein und denkt, okay, so stelle ich mir das vor als Mama und ich fühle irgendwie, ich möchte eine Familie gründen und so. Und so war das bei mir auch. Ich hatte tatsächlich die Vorstellung, wie das dann aussieht mit Kind. Und das war komplett anders. Und ich glaube, das kann jede Mama entsprechend nachempfinden. Bei uns war das aber so anders, dass etwas passiert ist, was ich nie in meinem Leben mir hätte vorstellen können. Und mein Sohn, er ist jetzt heute 20 Monate alt. Und mit 4 Monaten haben wir, oder er besser gesagt, die Diagnose einer ganz, ganz schweren und extrem seltenen Lebererkrankung bekommen. Und das waren mehrere Wochen, wie sich diese Diagnosefindung hingezogen hat. Und wir konnten das alles nicht so ganz glauben. Es war wie du guckst da in so einem Film eigentlich zu, was da gerade passiert. Wir haben nur gesehen, unser Sohn, der wird immer wieder gelb. Die Kinderärztin, die wir damals hatten, die hat das als eine Neugeborenen-Gelbsucht abgestempelt. Und wir hatten überhaupt keine Erfahrung damit. Ja, wir haben ihr vertraut, okay, wir stellten ihn ans Licht, aber es wurde nicht besser. Und dann hatten wir den glücklichen Zufall, in Anführungszeichen, dass wir hier bei uns in der Umgebung in der Uniklinik waren, die einen einzigen Fall in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, gesehen hatten und tatsächlich das Blutbild, was er hatte, direkt diesem Diagnosebild zuordnen konnten. Und so hat dann diese ganze Reise begonnen, dass wir in Spezialkliniken dann waren, beziehungsweise wurden dann in eine Spezialklinik weiter verwiesen, Und es hieß, es muss eine Leberbiopsie durchgeführt werden. Und dieses kleine Wesen, er war 4 Monate alt. Und das ist einfach ein so kleines, zerbrechliches Wesen. Und diese Stunden, die waren für mich eine komplette lebensverändernde Erfahrung rückblickend betrachtet. Weil wir haben uns da in diesem Behandlungsraum befunden. Und unser Sohn wurde auf diese Liege gelegt, wurde festgehalten von 3 Ärzten, 2 Krankenschwestern und einem Arzt. Und er hat einfach nur geschrien. Und es sollte ihm Blut abgenommen werden und er hat nur geschrien. Und dieses Bild, dass ich meinen Sohn so da liegen sehe, voller Angst und Verzweiflung, das war halt nicht ein normales Schreien. Das war dieses Schreien ums Überleben im Endeffekt. Ja, und der nächste Moment war dann am nächsten Tag, wo die Leberbiopsie durchgeführt wurde, dass ich meinen Sohn auf diesem OP-Tisch abgelegt habe mit meinem Partner zusammen. Das gleiche Bild wieder, da standen einfach nur Weißkittel drumherum. Und ich dachte in dem Moment, mein Sohn stirbt. Und er hat bitterlich geschrien und wir mussten den Raum verlassen. Wir durften nicht warten, bis er in der Narkose war. Und wir waren kaum aus der Tür draußen und dieses Schreien war weg. Und das war für mich der Moment, wo ich wirklich dachte, das war's, ich habe mein Kind verloren. Das war einfach die Angst natürlich, die in dem Moment bei mir hochkam und ich so krass gespürt habe wie noch nie zuvor in meinem Leben. Diese Angst, dass ich mein eigenes Kind überleben könnte oder überlebe oder überlebt habe in dem Moment. Und dann hat das eigentlich angefangen, dass ich wie bewegungsunfähig wurde. Also diese ganze OP, die ging nicht lang und er ist auch aufgewacht. Und es hat sich leider eben diese Diagnose bestätigt. Und es gibt tatsächlich keine richtige Behandlungsmöglichkeit. Es gibt seit ein paar Jahren ein Medikament, was auf dem Markt ist, was er auf momentan gut verträgt, was gut Wirkung zeigt. Aber im Endeffekt, es gibt diese Erkrankung halt so selten. Also man spricht von 400 bis 500 Fällen weltweit. Das heißt, auch die Ärzte, wo man irgendwie die Hoffnung hat, die können einem helfen in dem Moment, die können einem nicht helfen. Und dieses ganze Konstrukt, was diese 2 weiteren Tage dort in der Klinik bei mir ausgelöst haben, ich habe wirklich gedacht, ich kann das nicht halten. Es war für mich diese Vorstellung, dass ich mein Kind überlebe. Das war für mich so extrem, weil ich dann natürlich noch gegoogelt habe. Google ist dann nie dein bester Freund.
Dr. Google, ja.
Wie groß sieht die Lebenserwartung nach einer Lebertransplantation aus? Weil das tatsächlich mit die einzige Therapieoption wäre, die dann noch im Raum stehen würde. Und die Antwort, die ich gelesen habe, war das erste 30 Jahre. Und dann habe ich Google wieder zugemacht und war in dieser Stockstarre. Und dann habe ich mich zurück besonnen. Das ging dann die ganze Nacht. Ich habe kein Auge zugetan. Am nächsten Tag wurden wir eigentlich dann entlassen, aber es hat sich alles so hingezogen und wir wurden dann erst spät abends eigentlich entlassen und ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich das jetzt verändern? Also ich habe gemerkt, ich konnte nicht mehr für meinen Sohn da sein, weil ich so mit meinem eigenen Schmerz zu kämpfen hatte in dem Moment. Und dann habe ich mich zurück besonnen, was ich eigentlich alles an Tools und Techniken schon die letzten Jahre im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gesammelt hatte, weil ich hatte mich schon als Coach selbstständig gemacht. Ich war schon tätig und es hat mich trotzdem wie eine Riesenwelle erwischt oder überrannt, sagen wir es mal so. Und dann war diese Erkenntnis da, Moment mal, es dreht sich hier gerade alles nur um dich. Es dreht dein ganzer Schmerz, das ist dein Schmerz. Das dreht sich, und ich projiziere Dinge, die überhaupt noch nicht Realität sind oder ich weiß auch gar nicht, ob sie Realität werden. Das heißt, ich habe mit meinen Gedanken in dem Moment durch die Angst in der Zukunft gelebt. Dann verstanden, es geht hier doch gar nicht um mich. Es geht doch darum, dass es meinem Sohn gut geht. Und bin ganz bewusst aus diesem, und ich nenne es jetzt auch ganz bewusst Opferdenken, ausgestiegen, weil das ist es am Ende. Die Angst, die wir um unsere Kinder haben, das ist unsere Angst. Das ist nicht die Angst, die das Kind in dem Moment hat. Das heißt, ich habe für mich beschlossen, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ich die Zeit und jeden einzelnen Moment, den ich mit meinem Kind genießen kann, voll genießen kann, ohne in der Angst in der Zukunft zu leben. Und so bin ich aus der Klinik gegangen. Ich habe meine Schultern zurückgenommen. Ja, ich habe eine aufrechte Körperhaltung wieder eingenommen, weil jeder kennt es, wenn man traurig ist, wenn man verzweifelt ist, wenn man nicht in seiner Kraft ist, dann sinkt man in sich zusammen. Dann ist jegliche Körperspannung weg und das macht einen auch bewegungsunfähig. Es ist diese Kombination aus der Körperphysiologie und den Gedanken, die dich bewegungsunfähig machen. Auch in depressiven Verstimmungen oder gerade auch, ne, weil du das gesagt hast mit der Periode, da sind wir ja oft körperlich gar nicht so stark, weil einfach unser Körper gerade im Loslassprozess ist. Und da ist auch eine Verbindung, wenn wir unsere Körperphysiologie anders ausrichten, dann können wir auch andere Gedanken wieder denken. Also es gibt tatsächlich einen bewiesenen Zusammenhang zwischen Körperphysiologie und unseren Gedankenmustern, unseren Denkmustern. Und das war für mich einfach der Moment, wo ich dann verstanden habe, so möchte ich eine Mutterschaft nicht leben. Ich durfte mich von allen Erwartungen und Vorstellungen lösen, die ich überhaupt an das Mutterdasein hatte, weil die nächsten Monate und bis heute ist unser Alltag eben nicht von den normalen Alltagsproblemen einer Familie geprägt, dass das Kind schlecht schläft oder dass es krank wird. Ne? Das haben wir auch alles, aber wir haben eben Krankenhausbesuche, wir haben Kinderarztbesuche, wir haben jeden Tag kriegt er eine Unmenge an Medikamenten, dass wir diesen Stand so halten können oder perspektivisch vielleicht sogar noch verbessern können. Das ist da gerade, also es geht ganz, ganz viel darum und es ist einfach eine, ich würde nicht sagen eine herausforderndere Belastung, weil es ist ja am Ende nur meine Bewertung, aber es ist eine extreme Belastung, weil wir immer diese Angst im Nacken haben und das ist für mich immer diese Balance zu finden jetzt, wie kann ich meine Gedanken so nutzen und damit meine ich nicht etwas wegdrücken, Angst wegdrücken, sondern wie kann ich die Angst da sein lassen, sehen, dass sie in der Zukunft ist, das heißt, sie ist noch nicht rational, sondern eine Angst bildet sich auf aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund wie stark ich dem Leben vertraue und wie kann ich es schaffen, im Jetzt und Hier jeden einzelnen Moment auszuschöpfen und auszukosten. Und ich frage mich immer wieder, wie kann ich die beste Mama für meinen Sohn sein? Ja, und das ist so das, was ich jetzt auch mittlerweile eben anderen Mamas mitgeben möchte. Ich habe früher Frauen im, sage ich mal, diesem Alltagsstress begleitet, hauptsächlich aber eher auf der Karriereschiene, die eben Karriere gemacht haben oder machen wollten und habe jetzt festgestellt, nee, es kommt so viel gerade auf uns Mamas zu, wenn wir Mama werden, wenn wir in diese Mama-Rolle reinwachsen, was die Gesellschaft vermeintlich von uns erwartet, was vielleicht das familiäre Umfeld für Ansprüche stellt oder erwartet. Dann die eigenen Regeln, die wir uns aufstellen. Ne? Ich will nicht so werden wie meine Mama, ich will nicht so sein wie mein Papa. Und dieser Kampf, dieser innerliche Kampf, den ganz, ganz viele Mütter jeden Tag mit sich führen, da habe ich gemerkt, da brauchst einfach irgendwie jemanden, der sagt, das muss nicht sein. Das darf anders sein. Und Mutterschaft darf sich wieder schön und leicht anfühlen. Da muss es nicht jetzt eine Geschichte geben, die wir haben, sondern das betrifft einfach uns alle, dass wir selber so oft selbstkritisch uns selber gegenüber sind und wir viel, viel liebevoller mit uns umgehen dürfen. Und je mehr wir in diese Annahme und in diese, ja, uns selber, also in die Annahme zu uns kommen, aber auch die Wertschätzung uns gegenüber wieder fördern oder uns selber geben, dann, glaube ich, löst sich schon ganz, ganz viel Stress auf, den wir im Mama-Alltag erleben. Und ja, das ist einfach das, ja, warum ich das mache, was ich mache mittlerweile.
Also es macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören. Also danke auch, dass du das alles mit uns teilst. Und du scheinst da ja auch echt schon einen sehr guten Weg gefunden zu haben. Und da kommt dir wahrscheinlich deine Ausbildung auch ein Stück weit zugute. Hast du dir denn trotzdem nach diesem Erlebnis professionelle Hilfe geholt?
Ja, also ich habe tatsächlich, sagen wir mal, das letzte Jahr mit meinen eigenen Tools und Techniken gearbeitet und bin ziemlich weit gekommen. Und habe dann gemerkt, als jetzt sein Gesundheitszustand sich immer weiter verschlechtert hat, weil wir jetzt tatsächlich vor dem oder vor der Herausforderung standen, dass eine Magensonde gegebenenfalls notwendig wird, weil die Lebererkrankung bei ihm wohl mit einer Appetitlosigkeit einhergeht und sehr starken Durchfällen. Und das heißt, er ist mittlerweile im ganz, ganz niedrigen Gewichts- und Größenperzentil. Und er hat dann das Essen verweigert. Und ich glaube, jede Mama oder auch jeder Papa kann nachempfinden, was das in einem auslöst, wenn dieses Kind das Essen verweigert. Und es entwickelt sich dann oft so eine Dynamik, dass der eigene Druck stärker wird. Dieses Kind muss doch essen. Und wir haben dann so viel ausprobiert. Wir haben gemacht und getan, weil die Ärzte gesagt haben, also wenn jetzt nicht da was passiert, dann müssen wir das in Betracht ziehen. Und es war natürlich ein großer Druck, der von außen auf uns als Eltern nochmal eingewirkt hat und gleichzeitig haben wir uns selber so einen krassen Druck gemacht, dass er doch was essen muss, dass wir das nicht wollen, eine Magensonde für ihn, weil das schränkt natürlich den normalen Alltag irgendwo ein, vor allem auch, dass wenn die nicht permanent ist, muss sie irgendwann dann gezogen werden und dann darf er das Essen neu lernen. Das heißt, wir verschieben aus meiner Sicht dieses Problem, jetzt eine Magensonde oder dann eine Magensonde. Es war ganz viel diese Abwägung, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und wir haben gemerkt, wie viel Druck und Stress das uns gemacht hat und das hat er uns natürlich direkt gespiegelt. Und da wurde es mal kurzfristig ein, zwei Wochen besser. Dann hatte er aber wieder einen Effekt, hat wieder über ein Kilo verloren. Und wir haben gedacht, die letzten 8 Wochen waren einfach gerade für die Tonne, in Anführungszeichen. Und er hat wieder das Essen verweigert danach. Und da habe ich gesagt, ich brauche hier Hilfe, weil da hatte sich diese Dynamik entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich kann meinen Druck, den ich spüre, nicht loslassen. Und oder zumindest nicht in dem Maß loslassen, dass mein Sohn mir das nicht mehr spiegeln muss. Weil die Appetitlosigkeit, die ist die eine Sache, die ist, wird immer da sein, dass er weniger Appetit hat und weniger isst. Aber diesen inneren Druck, den ich spüre, den hat er uns, oder den, auch den mein Partner spürt, den hat er uns gespiegelt. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt, erst vor 3 Wochen war das, oder 2 Wochen einen Coach genommen, der mit mir daran gearbeitet hat. Und ich konnte wieder in diese Annahme gehen, dass sich mein Sohn lieben darf oder und lieben kann, ob er isst oder ob er nicht isst. Und das Faszinierende daran, und das habe ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so schnell funktioniert, das war eine Session, die ich beim Coach hatte. Die war morgens. Mittags hat mein Sohn wieder mit mir gegessen und abends hat er noch besser gegessen und seitdem isst er wieder. Und das ist halt, dass wir denken, oft so komplex, ne, dass es nicht möglich ist oder dass man, also wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir denn Kalorien noch in ihn reinbekommen, wie können wir ihm das Essen schmackhafter machen und so weiter. Und im Endeffekt war es nur die eigene innere Arbeit und das Kind hat es direkt gespiegelt. Und ja, deswegen, ich scheue auch nicht davor zurück zu sagen, wann immer ich merke, zum Beispiel, dass die Angst wieder übernimmt und ich nicht im Moment und im Hier und Jetzt bleiben kann, dann würde ich mir wieder einen Coach nehmen. Weil es ist mein Leben, was ich jeden Tag lebe. Ich glaube, der Punkt, dass ich mir irgendwann vorwerfen könnte, ich habe es nicht zu 100% ausgekostet, weil ich nicht den Mut dazu hatte, selber dazu zu stehen, dass ich hier Hilfe brauche oder weil ich nicht den Mut gehabt habe, meine eigenen Themen anzuschauen. Das ist, glaube ich, das, was mich dann auffressen würde. Und deswegen gucke ich sehr selbstkritisch auf mich jeden Tag und gucke aber auch, wie kann es leicht und schön sein. Ja, und wenn ich merke, da gibt's was nicht schön ist, kann ich selber lösen oder ich gucke dann, kann ich es mit jemandem anderen in der Unterstützung lösen?
Was würdest du denn grundsätzlich sagen, was ist essentiell, um auch seine ja, individuelle Resilienz zu stärken?
Das ist eine sehr gute Frage. Und mit der habe ich mich viel beschäftigt, auch jetzt in der Zusammenarbeit mit den Mamas. Und ich glaube, warum auch Mamas oft zu mir kommen, ist, dass sie sich gestresst fühlen. Ne? Und da ist ja genau Resilienz, bedeutet ja nichts anderes, dass du mehr in deiner Mitte bleiben kannst, mehr unabhängig vom Stress und den äußeren Faktoren wirst. Und da spielt das Mindset tatsächlich die Hauptrolle, weil ich glaube, jeder Stress, den wir empfinden, der basiert auf einem Gedanken, den wir zuerst initial gedacht haben. Das heißt, wenn ich mich jetzt gestresst fühle, weil die Kita Personalmangel hat jetzt zum Beispiel, ja bei uns oft der Fall, oder das Kind abgeholt werden muss, weil es gerade wieder krank in der Kita mit Fieber aufgetaucht ist, so in etwa, dann führt das ja vielleicht zu einem Stress, weil wir dann denken, oh, jetzt schaffe ich nicht mehr das, was ich mir vorgenommen habe. Oder am Ende des Tages sitzen wir da, wollen uns eigentlich entspannen, aber merken, okay, da ist noch der Berg Wäsche, da ist noch der Haushalt und dann das und das und das. Und alleine die Gedanken, wenn wir dann denken, okay, wie soll ich das jetzt schaffen? Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Das sind oft so die Gedanken, die führen dazu, dass wir mehr diesen Stress empfinden. Und dann neigen wir dazu, dass wir diese Ereignisse aufeinander stapeln. Da kann der Tag morgens schon schlecht anfangen mit irgendwas. Das Kind will nicht so, wie man selber möchte oder sowas. Und dann kommt die nächste Situation, auf der Arbeit vielleicht. Und dann kommt die nächste Situation. Und dann stackt man oder stapelt man in Anführungszeichen diese Gedanken, diese Negativgedanken aufeinander, weil man geht schon in eine Energie rein. Allein über seine Gedanken geht man in eine Energie rein, wo man gleichzeitig das Match für die Umgebung wird, dass man noch mehr diese Ereignisse anzieht. Das heißt, unsere Gedankenmuster, die liegen oft durch Kindheitserfahrungen oder durch die frühen Prägungen. Auch später gibt es noch traumatische Situationen gegebenenfalls, die uns in einer gewissen Art und Weise prägen können. Und da gilt es halt hinzugucken, woher kommen denn diese Gedankenmuster, beziehungsweise da liegt ja dann eine Emotion dahinter. Wenn ich ein gewisses Gedankenmuster habe, fühle ich mich zum Beispiel gestresst oder fühle mich traurig. Und es gibt emotionale Zuhause, die wir haben. Und die kommen eben hauptsächlich aus der Kindheit. Und da kann man sich einfach mal angucken, okay, wie fühle ich mich denn in einer Woche, wenn ich mir einfach da so einen Querschnitt nehme, wie fühle ich mich denn in so einer Woche? Fühle ich mich oft motiviert, energetisch? Fühle ich mich traurig? Fühle ich mich schlapp, müde? Was habe ich so für Emotionen über die Woche hinweg? Und da kann man ganz gut herausfinden, welche positiven, aber auch negativen Emotionen hat man denn in der Woche? Und das einfach mal beobachten. Und hinter diesen Emotionen liegen dann nämlich in der Regel auch schon die Schlüssel. Welche Gedanken denke ich denn, dass ich mich so fühle? Und man geht ganz unbewusst immer wieder auf diese Muster zurück. Und da kann man eben ansetzen und sich bei diesen Gedanken ertappen. Also wenn ich jetzt merke, ich denke, oh Gott, wie soll ich das jetzt schaffen? Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche, wurden wir wieder von der Kita angerufen, musste abgeholt werden, weil er geschrien hat. Er hat im Endeffekt hat er den Stress von den Erzieherinnen gespiegelt, weil die Personalnot hatten. Und er hat einfach nur geschrien und wir durften ihn dann abholen. Und dann hatte ich aber einen ganzen Terminkalender voll mit Terminen eigentlich im Büro noch. Und da habe ich mich ertappt bei dem Gedanken tatsächlich, okay, wie soll ich das jetzt alles machen? Und habe schon gemerkt, das macht was mit meiner Energie. Ich habe mich schon nicht mehr so kraftvoll gefühlt und habe dann aber diesen Gedanken gecatcht und gesagt, okay, was denke ich eigentlich gerade? Ist dieser Gedanke wahr? Nee, ist er nicht. Weil es ist erstmal nur ein Gedanke. Ob er wahr wird und wahr ist, das ist meine Bewertung am Ende. Wie bewerte ich am Ende den Tag? Ja, oder wie bewerte ich in dem Moment die Situation? Und kann ich die Perspektive verändern, dass das vielleicht gerade ein Geschenk ist? Nicht nur ein Geschenk, dass ich vielleicht Zeit mit meinem Sohn geschenkt bekomme, aber auch, was kann ich jetzt daraus für mich an Wachstumspotenzial sehen? Wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen, dass ich leichter, schöner durch diesen Tag komme? Dass ich gucken kann, okay, wie kann ich Prioritäten verändern? Ist es wirklich alles wichtig? Und meistens, wenn wir ehrlich sind, sind nicht immer alle Dinge wichtig, die wir auf unserer To-Do-Liste haben. Und das ist auch eigentlich so das Learning, was ich die letzten Jahre hatte, dass es gar nicht sinnvoll ist, sich eine To-Do-Liste zu machen, weil da steigt eher der Stresspegel, sondern dass man eine Happy-Me-Liste machen sollte. Das heißt, was ist denn wirklich wichtig, dass ich am Abend erfüllt und glücklich ins Bett gehen kann? Und das sind meistens nicht die To-Dos auf der Liste. Kann natürlich eine Art von Befriedigung haben, wenn man sagt, ich habe den Haushalt geschafft, super. Oder ich habe mal wieder meinen Schreibtisch aufgeräumt oder die Steuer gemacht. Das sind alles Dinge, die man vielleicht auch vor sich her schiebt und dann stolz auf sich ist und das ist gut. Aber was ist denn essentiell wichtig? Was lässt einen erfüllt und glücklich ins Bett gehen? Das ist doch, wenn man zufrieden mit sich selber ist. Wenn man zufrieden mit der Erfüllung seiner eigenen gemachten Regeln ist. Das heißt, wie kann ich es denn schaffen, zu hinterfragen oder mich überhaupt mal mit der Frage zu beschäftigen, was macht mich ultimativ glücklich und was lässt mich erfüllt abends ins Bett gehen? Und unser Verstand ist leider dazu ausgelegt, einfach evolutionär bedingt, dass er immer auf den Mangel geht, immer auf das, was vermeintlich nicht da ist. Also wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Ressourcen generell. Ja, also es geht immer darauf, dass wir nach dem Haar in der Suppe sozusagen suchen und das eben mit durch unsere Geschichte, durch unsere Kindheitserlebnisse, Erfahrungen, Muster, die wir uns angeeignet haben, aber eben auch evolutionär bedingt, will unser Gehirn natürlich unser Überleben sichern. Und da zu gucken, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben, da kein Säbelzahntiger mehr ist, sondern zu sehen, okay, wir dürfen ja unseren Verstand auch nutzen, dass er uns dient. Also wie kann mir mein Verstand heute dienen, dass ich am Ende des Tages glücklich und erfüllt ins Bett gehen kann? Und da heißt es für mich einfach, immer wieder, und das mache ich auch in den Coachings, dass wir gucken, okay, wo biegt denn eine Mama oder wo biege ich gedanklich falsch ab? Ich nenne immer das so, dass ich die falsche Abbiegung nehme und dann passiert nämlich Folgendes. Wir schrauben uns durch den ersten falsch abgebogenen Gedanken in der Negativspirale runter und das führt eigentlich dann zu Stress, zu Unausgeglichenheit, zu Frustration, vielleicht auch zu einer Art von Wut oder Trauer, dass wir eben wieder nicht zum Sport gegangen sind, wieder nicht die Me-Time genossen haben oder ne, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die dann hochkommen und ich glaube, da darf man eben ansetzen, sich mit den Gedanken selber zu verbinden und zu gucken, was denke ich eigentlich so den lieben langen Tag und das, man denkt immer, es braucht so viel Zeit, es braucht es nicht und man denkt vielleicht auch, dass es schwer, Muster zu verändern, ist es auch nicht. Wenn ich einmal das Muster verstanden habe, was ich habe, dann kann ich es ganz bewusst, dann ist es ja bewusst und dann kann ich es verändern. Das heißt, es ist nicht schwer, etwas zu verändern aus meiner Sicht. Es braucht lediglich die Entscheidung und die Bereitschaft, immer wieder dann das ins Bewusstsein zu holen und dran zu arbeiten.
Du bist ja nicht nur Mindset-Coach, sondern auch Fitness-Coach. Und da würde mich mal interessieren, was glaubst du, wie das anteilig gewichtet ist? Was macht denn meine körperliche Fitness für einen Anteil aus, was meine persönliche Belastbarkeit auch angeht? Jetzt im Verhältnis zu meinem Mindset?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich bin tatsächlich seit über 12, 13 Jahren mittlerweile Fitnesstrainerin, unterrichte ganz viel in Studios und habe da hauptsächlich so Gruppenkurse und mache selber für mich. Also ich liebe es einfach, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass gerade dieser Aspekt der körperlichen Fitness, wenn wir zum Beispiel eine starke Core-Muskulatur haben, dann gehen wir anders durchs Leben. Wir gehen viel selbstbewusster durchs Leben. Und das liegt mitunter daran, dass wir zum Beispiel das Wurzelchakra für Sicherheit oder das Sakralchakra für das innere Feuer, die Lebensenergie, die sitzen ja unten, die sitzen ja bei den Bauchmuskeln letztendlich, also in der Region der Core-Muskulatur sozusagen. Und wenn wir natürlich diese Muskulatur stärken, dann stärken wir auch gleichzeitig diese Chakren, ja, in einer gewissen Art und Weise. Und es ist einfach wenn wir eine starke Muskulatur haben, dann sind wir aufrechter normalerweise in der Haltung. Und die Körperhaltung, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, die ist direkt verlinkt mit den Gedankenmustern, also den Denkmustern, die wir haben. Und wenn wir uns zum Beispiel aufrecht hinstellen, also die Schultern zurücknehmen, die stolze Brust, ne, also stolze Brust machen, die Hände in die Hüfte, dann, und das im Stehen machen, dann ist nachgewiesen, biochemisch, dass sich dein Blut verändert innerhalb von 2 Minuten. Das heißt, es werden andere Hormone, andere Dinge ausgeschüttet und unter anderem sinkt dein Stresshormon, das Cortisol, sinkt um die 30% nach 2 Minuten. Nur durch die Körperhaltung, wenn wir die verändern. Das Testosteron, das steigt, das ist das männliche Hormon sozusagen, was dazu dient, dass du mehr umsetzen kannst, mehr machen kannst, mehr tun kannst und mehr in dieser Aktion sein kannst und die Bereitschaft, dass du Risiken eingehst, also mal was außerhalb deiner Komfortzone vielleicht probierst, das steigt, also diese Bereitschaft steigt entsprechend auch mit an. Das heißt, alleine durch unsere Körperhaltung können wir ganz, ganz viel schon an unseren Gedankenmustern verändern. Und deswegen nutze ich das auch ganz gerne in der Coaching-Arbeit, die ich mache, weil es tatsächlich so essentiell ist, dass wir selber diese innere Stärke spüren können. Weil wenn wir sie spüren können, dann können wir sie auch nach außen transportieren. Und dann haben wir tatsächlich auch andere Gedankenmuster und andere Biochemie in unserem Körper. Und ich glaube, gerade so, was das Thema Selbstsabotage angeht oder so Prokrastination, ne, wenn wir halt so denken, oh, puh, also der Körper nach der Schwangerschaft, der hätte jetzt vielleicht ein bisschen anders aussehen können oder dürfen. Und wir wollen unbedingt wieder zum Sport, aber wir merken, dann kommt der Mama-Alltag rein und dann machen wir es nicht. Und da hilft es zum Beispiel auch, dass wir die Körperphysiologie verändern und dann kraftvoll die Entscheidung treffen. Weil wenn wir schon mal abends auf der Couch sitzen, sich von der Couch in einer waagrechten Haltung wieder aufzuraffen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ja. Es ist deutlich schwieriger. Außer du hast wirklich dann den krassen Willen und sagst, okay, ich mache das jetzt, weil es mir so wichtig ist. Aber meistens ist durch das gefallene, in Anführungszeichen, Körperhaltung, fällt es uns schwieriger, in die Aktion zu treten. Also wir können es auch mal bei uns beobachten, ne? wenn wir uns vor Sachen drücken oder die nicht so gerne machen, dann ist meistens unsere Körperhaltung nicht mehr aufrecht und stolz. Dann ist sie meistens eher nach vorne. Ne? Oder auch, wenn du jetzt, hatte ich ja schon gesagt, mit der Menstruation, kannst du auch mal beobachten, wie ist da deine Körperhaltung und wie kann ich dann meine Körperhaltung verändern, dass ich zumindest in meiner Energie bleiben kann und nicht gedanklich falsch abbiege.
Oder wie wir den ganzen Tag bucklig vor unseren Handys und dem PC sitzen, gell?
Ja,
ich
ja.
Dachte mir gerade so, oh, du redest von Körperhaltung, ich muss mich auch mal wieder aufrecht hinsetzen. Ja, wenn es so einfach sein kann, ne, ein bisschen mehr Energie auch wieder selber zu verspüren, dann ist das doch echt lohnenswert. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal das Gefühl hast, dir wächst gerade alles über den Kopf? Also das mit der Körperhaltung ist auf jeden Fall schon mal ein super Tipp. Hast du vielleicht noch 2 weitere sofort umsetzbare Tipps für unsere Community, die jetzt gerade zuhört?
Ja, also wenn wir sagen, es wächst alles über den Kopf, dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, dass man kurz aus der Situation einmal rausgeht, weil oft, wenn wir das Gefühl haben, dass uns alles über den Kopf wächst, sind wir direkt in der Situation drin und emotional gefangen, in Anführungszeichen. Das heißt, wir identifizieren uns mit allem, was gerade passiert. Wenn man gedanklich da einmal rauszoomt, und dann nehme ich immer gerne das Bild, man guckt sich an, da läuft ein Theaterstück ab und ich bin einer der Charaktere und meine Kinder eskalieren vielleicht, mein Partner will nicht das, was ich will, ja, und es ist gerade alles zu viel und im Job will vielleicht auch noch jemand was. Ich zoome raus, gucke an, okay, das sind alles gerade so ein paar Theaterfiguren, die spielen da ihre Spielchen. Und alleine dieses Rauszoomen lässt einen oft schon klarer denken, weil man nicht mehr in diese in diese Emotion selber gefangen ist und kann dann aus diesem Mindset oder aus diesem Mindset-State ganz andere Entscheidungen treffen, viel logischer und weniger emotional reagieren. Das heißt, wir neigen ja dazu, wenn es alles zu viel wird, dann auch in diesen Drama-Modus zu gehen. Ich meine, das ist gar nicht wertend, aber es ist dann so, dass man denkt, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und mir, warum passiert mir das schon wieder? Ne? Und dann kommt dann diese Spirale und da darf man eben gucken, wie kann ich denn optimal jetzt für mich da sein? Und das optimal für mich da sein ist meistens nicht, ich versinke in meinem Selbstmitleid, sondern ich gucke mir mit einem klaren Verstand an, wie kann ich das jetzt gerade hier lösen? Und dann geht es für mich darum, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Weil wenn uns alles über den Kopf wächst, dann ist es meistens, weil wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse geehrt oder gesehen haben. Das heißt, da dürfen wir auch wieder liebevoll zu uns sein. Gucken, okay, was kann ich in dem Moment gerade tun? Das wäre dann der zweite. Also erster Schritt ist wirklich zu hinterfragen, was sind meine Bedürfnisse? Wurden die vielleicht gerade übergangen? Wo wurden meine Grenzen übergangen? Wo habe ich meine Grenzen vielleicht nicht richtig gesetzt, gesteckt? Und dann zu gucken, was kann ich jetzt gerade tun, um diese Situation zu verändern? Kann ich in eine Kommunikation gehen? Kann ich mir Unterstützung suchen? Kann ich sagen, gut, es ist jetzt gerade so, kann ich es annehmen? Weil je mehr wir in dieser Situation in den Widerstand gehen, umso schlimmer wird es. Wenn wir die Situation annehmen, durch Annahme geht Druck weg. Nicht nur bei uns, sondern auch in unserem Umfeld. Ne? Und das war ja auch das Beispiel, was ich mit dem Essen bei unserem Sohn gerade erzählt hatte. Sobald wir selber mehr in die Annahme gehen, dann geht der Druck auf der Gegenseite auch weg und unser innerer Druck sinkt automatisch durch die Annahme. Das heißt, das ist dann auch was, welche Möglichkeiten hast du in der Situation? Ne? Da kannst du sagen, leave it, love it, change it ist so ein schönes Tool, was man nutzen kann. Kann ich die Situation gerade annehmen? Kann ich sie verändern? Das wäre, was kann ich tun? Vielleicht Unterstützung fragen. Oder kann ich die Situation verlassen? Also kann ich komplett rausgehen und sagen, mach das mal ohne mich, ja, zum Beispiel. Und da kann man gucken, was geht vielleicht gerade. Und wenn man es in dem Moment nicht verändern kann, die Situation nicht verlassen kann, dann bleibt eigentlich nur noch, kann ich es gerade annehmen und sagen, okay, es ist gerade so, ich atme durch, ich bleibe so gut es geht bei mir und ich gucke mir das dann einfach später, wenn ich Zeit und Ruhe habe, nochmal an und gucke, dass ich dann meinen Akku wieder auffüllen kann, mehr meine Bedürfnisse wieder in den Vordergrund bringen kann und überlege mir dann Strategien fürs nächste Mal.
Das ist ganz nett, weil mein Vater zum Beispiel, der hatte in seinem Büro immer so ein Schild hängen und das passt dazu total gut. Und da stand drauf, ich habe beschlossen, mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufzuregen. Und darunter, alles, was mich nicht umbringt, sind Kleinigkeiten. Das passt irgendwie ganz gut, ne? Weil manchmal ist man ja dann echt in so einer Situation und fragt sich dann im Nachhinein, worüber habe ich mich denn jetzt so aufgeregt? Oder was hat mich jetzt da so in Rage gebracht, so aus der Fassung gebracht? Aber in dem Moment ist dann halt manchmal auch echt so ein Triggerpunkt oder so ein Schalter erreicht und dann, es ist sehr schwierig, auch in diese Vogelperspektive zu gehen. Aber das kann man ja auch trainieren, ne? Also da unterstützt du ja auch
Leute dabei. Kann man auf jeden Fall trainieren und es geht auch relativ schnell, weil wenn man einmal verstanden hat, was die Muster sind, dann kannst du sie verändern. Und dann ist es nur Übungssache, in Anführungszeichen, dass du wieder hier oben selber das Steuer übernimmst und nicht mehr gesteuert wirst.
Klingt das fantastisch. Ist eigentlich, ja. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Du hast jetzt echt viele hilfreiche Sachen auch geteilt aus deiner Arbeit, aber natürlich auch aus deiner persönlichen Erfahrung. Vielen Dank auch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was du gerne an die Community loswerden möchtest?
Ja, vielleicht mein Leitsatz tatsächlich, der mich immer unterstützt, aus meiner Komfortzone zu gehen. Und ich glaube, wir haben ganz oft diese Momente im Mama-Alltag, wo wir uns lieber einkuscheln möchten und vielleicht Dinge nicht tun möchten und dann merken, wir sind unzufrieden mit uns selber. Und da ist so ein Leitsatz von mir, mach's jetzt, weil morgen wirst du es auch nicht tun, ja? Also jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, um etwas zu verändern. Das Morgen wissen wir nie, was es morgen ist. Und wenn du am Morgen angekommen bist, ist dein Morgen dein Jetzt. Also mach's jetzt, ist immer der beste Zeitpunkt.
Wunderschön, dann danke ich dir vielmals und wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute. Und vielleicht dürfen wir ja mal wieder mit einer Community-Frage auf dich zurückgreifen, mit deinem Background.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ninas Geschichte macht hoffentlich auch anderen Müttern Mut und gibt einen positiven Ausblick darauf, wie man aus einer solchen Lage wieder heraus und zurück zu sich selbst finden kann. Wir gestalten unser Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!